Liebe Frau Großebner, ja, meine Damen und Herren und auch liebe Freundinnen, muss ich sagen. Danke, ja, ich habe ein bisschen verschoben, aber Sie sind ja doch da. Und die großen Fragen beziehen sich auf das, was vor uns liegt, ob ich die großen Antworten schaffe. Das muss ich natürlich jetzt einholen, aber ich habe einen Gewährsmann, der Sie vielleicht verblüffen wird. Ich werde ihn auch ein bisschen verändern. Ich werde im letzten Drittel meines Vortrages noch über Kant reden, weil er sich auch mit der Frage nach dem Menschen befasst hat. Jetzt ist Kant und Ostpreußen sicher nicht die nächstgelegene Region zu Wien. Aber ich finde, dass bei Kant doch eine bestimmte Antwort kommt. Und ich möchte es ja auch ein wenig noch bewegen. Und ich denke, da ist eine ganz klassische Haltung auch dahinter. Werden Sie sehen, aber ich werde jetzt keine philosophische Vorlesung über Kant halten. Also keine Angst. Aber ein Gewährsmann von mir, ja, also ich brauche ja ein paar Schützenhilfen, ja, wird auch Immanuel Kant sein. Wir haben ja den 300. Geburtstag. Er ist 1724 geboren und da wird auch viel aufgefrischt. Ja, meine Vorrede. Ich beginne mit dem Zitat eines Wiener Denkers, international berühmt. Später hat er in England gearbeitet, Ludwig Wittgenstein. Wir fühlen, dass, wenn alle möglichen wissenschaftlichen Fragen beantwortet sind, unsere Lebensprobleme noch gar nicht berührt sind. Ein schöner Satz. Alle möglichen wissenschaftlichen Fragen beantwortet, aber die Lebensprobleme sind nicht berührt. Das ist schon ein Satz aus den 20er Jahren. Ja, wir beginnen mit einem anderen Gedanken noch einmal. Es gibt ein Bonmot, eine sehr hübsche Formulierung. Die Erklärung des Menschen, die die Wissenschaft leistet, ist der Stand des Irrtums von heute. Überhaupt die Wissenschaft der Stand des Irrtums von heute ist, ja. Ich meine, das zählt auch zu ihrem Ruhm, dass sie sich verändern kann. Es zählt auch dazu, dass sie sich selbstverständlich selber korrigiert. Ja, also ich vertrete hier keine Wissenschaftsfeindschaft, im Gegenteil. Aber es ist klar, dass Wissenschaft niemals in der Art, wie sie vorgeht, auf eine letzte Beantwortung, vor allem nicht in Richtung auf den Menschen kommt. An dieser Stelle setzen wir es ein. Was sind die großen Fragen? Wir stehen in einer Krise, viele Krisen. Wir werden auch gar nicht jetzt querbeet gehen. Ich gehe nicht ein auf die politischen Krisen, da bin ich nicht firm, ist auch nicht mein Thema. Ich gehe auch nicht ein auf die Frage einer globalen Zukunft. Das sind alles Dinge, die in der politischen, soziologischen und anderen Richtungen, auch militärischen Richtungen, beantwortet werden müssen. Da wissen wir gar nichts. Aber worauf ich eingehen kann, ist die Krise, die tatsächlich durch die Beobachtung oder wissenschaftliche Erklärung des Menschen auch entstanden ist. Was ist der Mensch? Und wir haben in dieser Richtung sowohl an die Herkunft Fragen. Ich hatte kürzlich ein Interview mit einem berühmten und auch sehr guten österreichischen Biologen, Kurt Reschall, der große Hundeforscher offensichtlich. Und er hat den Menschen als ein bestentwickeltes Tier bezeichnet. Ist per se nicht falsch, gar nicht falsch, weil es natürlich, dafür ankern wir oder kommen wir hier aus einer evolutionären Bestimmung durch die Genentfaltung unserer Genentwicklung. Und in dem Sinne hat er schon recht. Man könnte auch fragen, ist der Mensch das bestentwickelte, der bestentwickelte Hund? Geht auch, ja. Also es geht alles, ja. Die Frage, ich will das auch nicht läppisch machen, die Frage ist nur, sind wir nur das, ja? Also was ist die Herkunft tatsächlich nur über Biologie erklärbar, sind wir eigentlich nur als Evolutionsprodukt und da noch nicht wirklich am Ende erklärbar, da können wir gleich auf die Zukunft gehen. Ist es jetzt Zeit, und das ist ja auch angesagt, dass wir die Evolution in unsere eigenen Hände nehmen? Darauf gehe ich noch ein. Das ist das, was heute über den Transhumanismus verkündet wird. Die Evolution braucht ja unendlich lange. Ob wir uns noch Zeit geben für mehrere Millionen Jahre, bis wir eine Etage weiter sind, oder ob wir das mittlerweile selber technisch besorgen. Das heißt vor allem die Hinfälligkeit des menschlichen Fleisches Also die Tatsache unserer Sterblichkeit, oder genau genommen fangen wir schon mal an mit alt werden, älter werden, Kraft verlieren, Vergänglichkeit, sterben müssen. Ob man das nicht nur abbremsen kann, das tun wir ja heute schon, medizinisch zum Teil, ob man das nicht überhaupt aufheben kann. Transhumanismus versucht, zumindest angekündigt, in der Körperlichkeit so technisch, medizinisch zu verfahren, dass wir bestimmte Körperteile ausgetauscht bekommen. Das haben wir jetzt schon, ja, also künstliche Hüfte ist schon normal fast. Aber sehr viel früher schon begonnen, nämlich mit Einbau von Chips, von bestimmten Computerteilen in den menschlichen Körper, vor allem übrigens auch im Kopf, sodass bestimmte geistige Leistungen jetzt durch Chips verstärkt werden. Und am Ende steht angeblich, da werden wir uns gleich beschäftigen, eine Art Unsterblichkeit. Also die eigentliche, sozusagen das Furchterregende am Menschen und daher eben auch eben diese Krise, in der wir sind, können wir eine Antwort auf unsere Sterblichkeit finden. Die Religionen haben das immer getan, da kommt man sicher noch drauf, mit Sicherheit. Aber gibt es eine technische Möglichkeit, die Sterblichkeit entweder in gewissem Sinne zu verlangsamen oder in einem anderen Sinne überhaupt zu ersetzen? Und der Transhumanismus versucht das insofern, also nicht nur die menschliche Leibhaftigkeit eben durch digitale Medien, aber auch durch Organeinpflanzungen, unvergängliche Materialien und vor allem dann durch ein Abladen des Gehirninhalts zu einem bestimmten Datum auf einen externen Datenträger, auf irgendeine Vinylplatte. Die ist unverwüstlich, ich weiß nicht, wenn eine Bombe reinhaut, wahrscheinlich auch nicht mehr ganz. Aber immerhin, man könnte also die eigene Denkfähigkeit und die eigenen Gedanken, weiß ich nicht, möglicherweise sogar speichern. Man kann sie konservieren, in diesem Sinne bin ich dann nicht verschwunden. Die Frage, wer sich das anhört, ist ungeklärt. Also man könnte sich vorstellen, dass wir alle hier auf Vinylplatten, ich muss selber schon lachen, also gespeichert sind. Und irgendwelche Enkel, Urenkel oder weiß nicht, irgendwelche späteren Generationen sich fragen, was die Uromi zu einem bestimmten Zeitpunkt gedacht hat. Ja. Also hoch unwahrscheinlich, will es auch gar nicht läppisch machen. Aber der Trend ist interessant. Der Trend ist interessant, dass der Mensch in der Hinfälligkeit seiner jetzigen biologischen, aber auch geistigen Existenz im Grunde genommen überholt werden muss und dass die Natur es nicht schafft. Jetzt sind wir in der Wissenschaft oder in einer beanspruchten Form von Wissenschaft, dass wir sowas wie eine Trans, also eine Bewegung über hinaus, eine transzendierende Bewegung machen in den Transhumanismus. Ich werde ihn gleich nochmal kritisieren, Sie werden gleich sehen, da ist nicht viel dran. Aber was sehr interessant ist, wir kommen jetzt in einen Charakter von Wissenschaft, der neu ist, weil wir eben diese Fragen nach dem Menschenbild neu stellen, neue Antworten suchen. Und der Charakter solcher Wissenschaft wird mittlerweile messianisch. Er nimmt sakrale Züge an. Also er übernimmt Vorstellungen auch, die bisher aus Religionen kommen und versucht sie über eine wissenschaftliche Entfaltung zu erreichen. Und in diesem Sinne wird auch sowas wie Unsterblichkeit versprochen. Ich weiß nicht, wie tief Sie drin sind. Vielleicht hören Sie das mehr oder minder zum ersten Mal. Es ist auch nicht sehr präzise, was ich jetzt sage. Ich werde Ende dieses Jahres ein ganzes Seminar drüber halten in Weltenburg an der Donau, wenn Sie dahin fahren wollen. Also da müssen wir das nochmal genau untersuchen. Was ist dieses Versprechen? Wohin geht das? Auch die Kinder werden nicht einfach nur geboren, das ist ja ein Würfelspiel des Zufalls, ja, welche Kinder ich in die Welt setze, sondern auch das wird natürlich primär erstmal technisch bewerkstelligt im Laboratorium, im Labor. Also Kindheit zwischen Labor und Liebe gibt es schon einen Aufsatz, ein Buch. Und diese Form überlässt natürlich nichts mehr dem Zufall, also weder das Geschlecht des Kindes. Wir sind also tatsächlich an der Stelle, sozusagen, wo der bisherige Mensch gehört, sozusagen radikal überholt. Also wir sind irgendwo so eine Art von, ja, einigermaßen schon irgendwo hingediehen, aber die bisherige Form, in der wir existieren, ist viel zu zufällig, viel zu ungeplant, viel zu wenig technisch-wissenschaftlich durchdacht. Und in dem Sinne bekommt nun diese Frage, was ist der Mensch, nun einen messianischen Auftrag. Wir müssen die Antwort messianisch fassen. Also auf Zukunft gerichtet, eschatologisch. Was können wir machen, damit verschiedene dieser Defizite, die wir haben, unzweifelbar haben, überwunden werden. In diesem Sinne sind wir in einem Appell heute. Also die bisherige Lebensform, die wir haben, die wir noch unseren Kindern, noch den Enkelkindern, ich sage noch, weitergeben, zu verstehen, dass das nicht mehr die Form der Zukunft ist. Das heißt, der Mensch wird sich selbst erfinden. Der Mensch will sich selbst erfinden. Ob er es kann, ist die andere Frage. Er will sich selbst erfinden, er will sich selber verbessern, er will im Sinne sogar einer bestimmten Unsterblichkeit gehen. Eine andere Position, wir haben also die Herkunft aus unserer bisherigen naturalen Gegebenheit über Eltern. Es gibt einen schönen Ausdruck, die alte Dampfmethode, die genügt also gar nicht mehr. Man muss sich schon vorher überlegen, was man will, welche Kinder man will, wie man sie aufrüsten will. Aber die andere Frage, da hängen wir auch tief in einer Krise, nämlich die Frage, wenn ich jetzt noch in der klassischen Weise Kind meiner Eltern bin oder ich bin vielleicht auch schon mit bestimmten Vorgaben, auch schon selektiven Vorgaben versehen, vielleicht, also wir kennen ja jetzt diese Möglichkeiten, die natürliche Geburt oder die natürliche Empfängnis bereits zu überwachen, zu beobachten. Wir können eine Eizelle mit einer Samenzelle mischen, die kann ich bestellen. Ich kann das Produkt einer Leihmutter anvertrauen. Es ist nicht legal, aber es passiert so. Auch bei uns illegal. Und das wird möglicherweise wieder gesetzt werden. Das heißt, ich bin jetzt selber schon als ältere Generation an der Möglichkeit, die nächste Generation tatsächlich selektiv, also nach meiner Auswahl, in gewissem Sinne vorzubestellen. Dazu zählt meine Leiblichkeit nicht mehr viel. Ich kann die Leiblichkeit, also ich kann die Bestandteile von anderswo hernehmen. Ich kann fernerhin dieses entstehende Produkt, Fragezeichen, auch wieder zurückgeben. Das ist jetzt passiert. Durch den Krieg in der Ukraine sind ja bestimmte Kinder von den Leihmüttern nicht mehr abgeholt worden. Einmal hat es der Krieg verhindert, aber es war ein anderer Fall, wo ein Kind auch bei der Geburt vorher, die werden ja unglaublich überwacht, die werden ja vorher schon gescreent, ja. Und bei der Geburt ist das Kind beschädigt worden, hat ein Ärmchen, war nicht richtig entwickelt oder hat sich nicht mehr entwickelt. Und die Eltern, die hier waren, haben gesagt, nein, das, man schaut übrigens bei der Geburt über Fernsehen zu. Das fand ich auch interessant. Man beobachtet die Geburt, die eine andere Frau austrägt. Ja, also das Kind kam leicht beschädigt, nicht sehr. Also wurde es nicht abgeholt, Vertrag nicht erfüllt. Das sind enorme, also da sind wir an einem Menschenbild dran, verstehen Sie, das werden wir gleich noch sehen, dagegen werden wir Kant ins Feld führen. Das gehört nämlich genau in die Ebene, die eigentlich nicht legitim ist. Das heißt, dass wir unsere Nachkommenschaft in einer Kontrolle halten wollen, zumindest. Nichts gegen ein gesundes Kind, gar nicht. Aber die Art, wie sich das jetzt ausdrückt, in einer bewussten Annahme und einer bewussten Verweigerung, ja, das sind schon sehr heftige Entwicklungen. Und die werden nun auch bezahlt. Ich gehe mal auf die Gesetzeslage. Bei uns in Deutschland. Diese Bindungen, die wir normalerweise zwischen Eltern und Kindern hatten, werden heute auch sogar gesetzlich zumindest ausgehebelt oder können ausgehebelt werden. In Deutschland ist ein Gesetzentwurf noch nicht durch. Vielleicht geht er auch gar nicht durch, weil er sehr weit geht. In der Diskussion, dass man im Alter von 14 Jahren die eigenen Eltern abwählen kann. Alter von, ja, das ist sehr einfach, ich erkläre es Ihnen gleich. Es ist so einfach, dass es wirklich gar kein Problem ist. Es ist nur ein Federstrich. Also im Alter von 14 Jahren sind ja die eigenen Eltern wirklich unglaublich dumm, ja, das ist sowieso klar. Also man ist wirklich in der falschen Familie, man ist ja vollständig, also man ist ja in einer völlig verwirrten Beziehung und so fort. Mark Twain hat ja dazu einen herrlichen Satz gesagt, als ich 14 war, war mein Vater so dumm, dass ich mich nicht mehr mit ihm unterhielt. Als ich 25 Jahre alt war, staunte ich, was der alte Herr inzwischen dazugelernt hatte. Also die Phase ist mühsam, ja. Also 11 Jahre, aber dann hat der alte Herr auch ein bisschen was kapiert. So, die Phase ist schon mühsam. Also der Gesetzentwurf sieht vor, man wählt die Eltern ab. Das bedeutet natürlich nicht, die haben mich immer noch geboren, aber die erscheinen nicht mehr. auf meinen Dokumenten sind keine, da ist noch das Datum meiner Geburt und mein Geburtsort, der muss ja irgendwie auch nochmal festgehalten werden, aber keine Eltern mehr. Also ich bin elternlos, das kann ich observieren. Ich kann aber, wenn ich jetzt befreundete, weiß ich nicht, ein paar ältere Vorbilder habe, die mir doch gefallen, ich kann mir soziale Eltern wählen. Wenn die zustimmen, werden die dann eingetragen. Natürlich auch Widerruf, ja, die sind ja auch irgendwo mal wahrscheinlich draußen. Und das ist nur, ich muss zum Rathaus gehen. Ich muss nur mehr ab. Also das ist noch nicht durch, bitte, ja, aber das ist gespenstisch. Und dieses Gespenstische droht die ganze Zeit. Jetzt sind wir bei einer anderen Krise, die ganz gewaltig ist, große, große Frage. Auch wieder mit 14 Jahren. Bei uns schon durch das Gesetz, aber jetzt heftigst umkämpft. Darf ich mit 14 Jahren mein Geschlecht ändern, ohne Zustimmung der Eltern? Das, glaube ich, gilt jetzt mittlerweile auch für Österreich, oder mindestens in Österreich wird es auch diskutiert. Ist noch nicht. Ja, warten Sie mal, ob es kommt. Ja, okay, bei uns geht es. Aber es gibt jetzt auch schon sehr viele Stimmen und vor allem eben Erfahrungsberichte, dass das so einfach absolut nicht läuft. Und zwar, damit sind wir bei einer Krise. Das heißt, ich werde gleich nochmal die Antwort drauf geben müssen. Aber die Frage, die in all dem liegt, ist der Mensch ein Wesen, das sich selber überantwortet ist? Erstmal, ich finde mich vor, ich entwickle mich, ich wache irgendwann mal zu Bewusstsein auf. Habe ich denn gewollt, der zu sein oder die zu sein, die ich bin? Ich stelle Fragen an meine Herkunft, meine Eltern passen mir nicht. Ich stelle Fragen an mich, ich passe mir ja auch nicht. Also diese innere Spaltung, die da drin ist. Ja, mein Leib, man nennt das ja richtig Dystrophie, also das ist das Zwei. Ich finde mich in der Zweiheit vor. Ich habe einen Leib, der nicht meiner ist, und in meiner Seele passe ich da nicht hinein. Eine Dystrophie, psychiatrisches Problem. Und in diesem Sinne haben wir ja heute eine Möglichkeit, schon ab 14 Jahren Pubertätsblocker zu nehmen, später kann ich in eine OP gehen. Und das sind ja Dinge, die irreversibel sind. Ja? Es gibt genügend Menschen, die zurückkehren, aber sie kehren niemals ganz in den alten Zustand zurück. Vor allem, wenn sie das schon länger gemacht haben. Und in dem Sinne sind wir auch hier an einer unglaublichen Krise. Ist der Mensch das Wesen, das sich so, wie es sich vorfindet, einfach nicht will? Ist es gefragt worden? Wir sind nicht gefragt worden bei der Geburt. Ich bin nicht gefragt worden, ob ich ein Mädchen werden will. Das heißt, jetzt kommt der Punkt, wir leben in der Frage nach der Freiheit unserer Selbstbestimmung. Das ist die eigentliche Krise. Die Autonomie ist die Krise. Wir haben eine Autonomiediskussion, die unglaublich tief geht. Die geht bis in die Frage, wer will ich sein, auch gegen mich, auch gegen meine Natur. Es gab einen Prozess in Frankreich, der erstaunlicherweise anders ausging als geplant. Ein querschnittgelähmter Jugendlicher, auch 14 Jahre etwa, hat gegen seine Mutter geklagt, weil sie ihn nicht abgetrieben hat. Er hat gesagt, ich bin ein Leben gezwungen worden, das will ich nicht leben. Wieso hat meine Mutter ein Recht, mich auf die Welt zu setzen? Sie hat schon gewusst, dass ich behindert bin. Ich will nicht mehr leben. Und er hat seine Mutter verklagt, wegen Unterlassener. Jetzt ist die Frage, Hilfeleistung? Ich weiß nicht, wie die legitime Begründung im Gesetzesbuch gesetzlich war. Aber die Mutter wurde freigesprochen, immerhin. Also man hätte jetzt noch erwartet, die wird jetzt auch noch verdonnert. Ja? Also er bekam Unrecht. Aber Sie sehen, wo wir sind. Ja? Das ist jetzt Westen. Das ist eine große westliche Erkrankung. Die Frage der Autonomie. Was ist mein Menschsein für mich? Wer ist dafür zuständig, den ich nie gefragt habe? Wieso können mich andere bestimmen? Wieso bin ich über meinen Körper bestimmt? Also das heißt, meine Freiheit hat, oder Freiheit im Sinne jetzt von völliger Selbstbestimmung, findet gar keinen Raum. Ich kann mich in verschiedener Hinsicht selbstverständlich bestimmen, ja, genügend. Aber die Grundbestimmungen, dass ich überhaupt lebe, da bin ich nicht gefragt worden. Werde auch in Zukunft nicht gefragt werden können. Und wir haben ja die Gesetzgebung mittlerweile auch europäisch, also Europäischer Gerichtshof in Straßburg in diesem Fall, der freiwillige Suizid. Keiner, auch der Staat, hindert mich nicht, mich zu töten. Bisher war es die Verpflichtung des Staates. Der Staat hat Selbstmord nicht bestraft bei uns, aber in den angelsächsischen Ländern wurde er komischerweise bestraft. natürlich, wenn man überlebt hat, mit einem Toten kann ich nicht bestrafen, ja. Aber wenn ich meine eigenen Versuche überlebt habe, hat im Grunde genommen Gefängnisstrafe gedroht, was natürlich ein bisschen kontraproduktiv ist. Das heißt, man hat natürlich dann schon eine psychiatrische Aufhellung anzubieten. Aber grundsätzlich ist es ein Vergehen gegen die Gemeinschaft. Ja? Also ich bin nicht einfach nur Herr meiner selbst, sondern ich habe auch eine Verpflichtung innerhalb der Gemeinschaft. Ich kann mich nicht bloß abservieren. Im Übrigen im Fremdwort heißt es autoreferenziell. Ich bin immer nur auf mich bezogen. Ja? Alle diese Taten, auf der freiwillige Suizid, nimmt ja mindestens 5 Menschen mit. Er nimmt den Partner mit, er nimmt die Kinder mit, die Enkel. Also mindestens 5 Menschen im Umkreis sind davon betroffen. Es ist nie ein Entschluss, der nur mir gilt. Ja? Also die Autonomie ist in dem Sinne schon gar nicht nur auf mich bezogen. Und ein letzter Punkt, also das sind riesige Krisen, die Krise einer großgeschriebenen Freiheit, die in diesem hochgezogenen Sinne keine Vorgabe annimmt, zu der ich nicht selber mein Ja gesagt habe. Ich bin mir ja gegeben, ich bin ja in der Vorgabe, bevor ich überhaupt mit 14 Jahren frage, ob meine Eltern so blöd sind, wie sie mir erscheinen, habe ich ja schon mal 14 Jahre mit ihnen gelebt. Ja, ich verdanke ihnen schon ganz viel. Ja. Und in diesem Sinne bin ich dann, sozusagen, ich bin ja schon geprägt von etwas, und das ist dieses Unerträgliche anscheinend, das ist die Krise. Wieso bin ich dauernd schon von jemandem ins Leben geschickt, schon definiert, meine Eltern haben den Schultyp für mich bestimmt, irgendein Unbekannter, von Gott wollen wir hier gar nicht reden, hat mein Geschlecht definiert, weiß nicht, wieso bin ich biologisch definiert, ja. Das Wort Grenze hat hier einen ganz negativen Ausdruck. Ich bin immer begrenzt, ich habe immer Grenzen und könnte ich nicht über die Grenzen hinaus. Und das ist das Problem unserer Tage, weil wir es können. Bis wohin ist die Frage? Mag sein, dass sich andere Generationen dasselbe gefragt haben, aber sie konnten nicht darüber hinaus. Und solange ich nicht kann, frage ich mich schon gar nicht. Aber der Augenblick, wo diese Illusion entsteht, verstehen Sie, dass ich gegen alles antreten kann, gegen meine eigene Existenz, gegen mein eigenes Geschlecht, gegen meine eigene Zukunft. Wieso bin ich verdammt, mit Alzheimer zu leben? Ja? In diesem Sinne sind wir heute in einer eben wissenschaftlichen Welt, die mindestens technisch verschiedene Dinge tatsächlich beherrscht, tatsächlich ändern kann. In mancher Hinsicht können wir tatsächlich unser Geschlecht beeinflussen. Ja. Wir können uns suizidieren. Ja. Wir können Kinder züchten, da kommt jetzt das Problem. Werden die später fragen, warum hast du? Jetzt haben wir die Adresse genauer. Jetzt ist nicht mehr das Schicksal, nicht mehr die Gene, nicht mehr Gott. Ja, jetzt sind es plötzlich die Eltern. Wieso habt ihr? Auch das ist das Wunschkind-Syndrom übrigens, ein schwieriges Syndrom. Wunschkinder sind gefährdeter als andere. Weil sie als Wunschkind, wenn ihnen das gesagt wird, anders parieren müssen. Ja? Oder besser gesagt, sich selber in einer anderen Haltung zu ihren Eltern vorfinden. Die Eltern haben mich nicht einfach bedingungslos angenommen, sondern sie haben schon was von mir erwartet. Ja? Und ich stehe dauernd schon in dieser Erwartung. Also Wunschkind-Syndrom ist neuerdings auch ganz gut untersucht. Das sind Kinder, die in einer recht starken Erwartung stehen. Also, wir sind nur noch frei, Fragezeichen. Das ist die Krise. Ich will noch was hinzufügen. Wir leben in einer Kriegssituation, die ich nicht beleuchte. Dazu bin ich überhaupt nicht in der Lage. Interessanterweise ist die Begründung, mit der der Krieg Russlands gegen die Ukraine geführt wird, auch merkwürdigerweise sakral definiert. Man arbeitet gegen den satanischen Westen, ja, das habe ich gestern nochmal gelesen. Das Wort satanisch kommt vor, also dieser Werteverfall, dazu gehört jetzt diese Autonomie. Der Westen hat den Menschen zerstört und sowohl die Natur als auch die Geistseele und so fort. Das ist ein heftiger Angriff und von daher scheint dieser Angriff erstmal gerechtfertigt, in deren Augen, ja, unseren natürlich gar nicht. Die Gegenfrage lautet, und deswegen ist es tatsächlich ein Problem, wie weit wollen wir und wie weit können wir in diesen sogenannten satanischen Westen tatsächlich in eine, jetzt gehen wir in die Zukunft, in eine Neubesinnung oder eine Neuorientierung kommen, in der diese Vorwürfe eigentlich nicht mehr Platz haben. Das heißt, wo wir auf eine verträgliche Weise zwischen dem, was wir wissenschaftlich, technisch können, leisten können, auch neu und besser machen können als andere Generationen, und dem Eigenrecht des Menschen auf sich selbst. Und jetzt meine ich nicht die Autonomie, sondern die Annahme meiner selbst vermitteln. Wie können wir vermitteln zwischen dem, was wir technisch lösen könnten vielleicht, und einer Tradition, in der im Mittelpunkt steht die Annahme meiner selbst als Gabe. Jetzt muss ich fragen, wer ist der Geber? Das muss ich auch fragen. Kommt die Gabe aus dem Nichts, dann muss ich mich nicht bemühen, dann ist es irgendwie komisch, ja. Aber gibt es eine Annahme meiner selbst? Und dahin will ich führen. Dahin wollen wir führen. Wie können wir einen solchen blödsinnigen Vorwurf wie sozusagen satanische Selbstzerstörung des Westens, ja, okay. Natürlich gibt es Ansätze, ja, aber der Vorwurf, dass sozusagen hier etwas hochgezogen wird, was in der Tat unbestehbar wird. Unbestehbar wird. Also wo zwischen Geburt und eigenem Suizid und zwischendrin allen möglichen Veränderungen einer Beziehungslosigkeit sondersgleichen, keine Beziehung zu den Eltern, keine Beziehung zum eigenen Leib. Ja, wie können wir da rauskommen? Wie können wir aus dieser Falle rauskommen? Eine letzte Position und dann gehen wir mal in die Beantwortung. Die Freigabe der Sexualität ist auch ein schwieriger Punkt. Auch da muss man sehr vorsichtig sein. Ich werde auch vorsichtig reden. Ich beziehe mich nochmal auf Herrn Kutraschall. Er war mir vorher kein Begriff, aber Ihnen ist er wahrscheinlich ein Begriff. Wir sollten aufeinander ein bisschen gehetzt werden. Wir hatten so ein Interview, wir haben gar nicht so arg gegeneinander. Die Interviewerin war ein bisschen enttäuscht, weil sie dachte, also Religionsphilosophie sagt was völlig anderes als Biologie. Nein, wir haben uns richtig getroffen. Unter anderem eine Behauptung, da war ich sehr froh, dass er sie sagte, hat sie nicht bewiesen, hat sie nur gesagt, es gibt zwei Geschlechter, Punkt. Und die Interviewerin war so ein bisschen geschockt. Können Sie das begründen? Und ich sage, brauche ich nicht begründen. Das ist Biologie seit 100.000 Jahren, seit es Menschen, also seit es überhaupt Leben gibt, schon länger als 100. Braucht man nicht begründen, ja, das kann man ja studieren. Es gibt zwei Geschlechter, aus, fertig, ja. Was es auch gibt, sind Anomalien, ja, die aber innerhalb der beiden Polaritäten laufen. Es gibt nicht außerhalb, es gibt keine dritte Position. Und es gibt selbstverständlich psychische Nicht-Akzeptanzen, die gibt es auch, deswegen gibt es ja Psychiater, deswegen haben wir ja auch Probleme der Befreundung mit mir selbst, ja. Aber gleichzeitig gehört natürlich dazu, und das war auch am Rande des Themas, man vermeidet es eigentlich, weil es immer schwierig wird. Zwei Geschlechter bedeuten natürlich in der Regel auch eine bestimmte Form von Sexualität. Daran kann man jetzt sehr lange sich abarbeiten. Aber wir kämpfen mit den Folgen einer Freigabe, die im Grunde genommen sich auch nicht auf eine Beziehung zwischen zwei gleichgeschlechtlichen Partnern bezieht. Das ist selber auch schon ein ganz großes Thema, sondern mittlerweile werden ja völlig andere Geschlechtspraxen auch schon thematisiert, ja. Und das sind alles so Probleme. Das heißt, was ist der Mensch? Kann ich auch mit einem Tier mich... Ja, ich liebe meinen Hund, okay. Entschuldigung, ich will nicht in das Thema rein. Aber ich will sagen, dass wir in all diesen Formen mittlerweile in einer solchen Entfesselung sind, ja. Also in einer solchen Form von nicht wissen, wohin und auch nicht wissen, wozu. Also vor allem nicht die Frage, was ist die Zielvorstellung. Und mit der Lösung, die jetzt nochmal genannt sei, die bisherige Lösung, die keine ist, ich bin autonom und ich definiere das selber. Ich bin autonom. Ich definiere mein Leben, ich arbeite, das heißt dann immer auf Augenhöhe mit. Das ist schon die Frage, ob es überhaupt gelingt, ob ich mit meinem Gegenüber auf Augenhöhe arbeite. Gerade Sexualität ist auch eine dieser unglaublichen Motoren, also eine der stärksten Motoren, die wir haben. Und Augenblick, wo sie nicht mehr in eine Form von einer Zielfrage, also wohin geht das Ganze? Was ist eigentlich gewünscht oder wohin worauf beziehe ich mich, ja? Wird es auch hier sehr viele Deregulierungen noch geben? Deregulierungen. Schwierig. Also das heißt, es schwimmt ganz viel. Es schwimmt ganz viel. Antworten. Die sind schwieriger als die Fragen. Es gibt eine hübsche Antwort, die habe ich gestern erst gelesen. Übrigens eine völlig merkwürdige Formulierung. Es gibt jetzt einen Gesetzentwurf, das läuft alles bei uns in Berlin ab. Weil in Berlin diese Fragen, die werden gar nicht gefragt, die werden erstmal gelebt und dann stellt man hinterher Fragen, ob es auch so geht oder nicht geht oder ob man sie auch noch gesetzlich absichern soll. So, ja. Die Frage, also eines unserer Bundesministerien stellt die Frage, gibt es Möglichkeiten, dass man auch analog leben darf? Wissen Sie, was analog ist? Das sind alle wir hier vermutlich. Wir sind analog. Im Unterschied zu digital. Digital bedeutet, dass ich alle meine Lebensäußerungen digital vollziehe. Ja? Tun auch viele von uns, ich habe es auch teilweise getan. Analog ist nichts anderes als das, was immer schon war. Analog heißt, Sie brauchen nicht zwingend ein Handy, Sie müssen nicht unmittelbar auf Ihrem Handy den Flug buchen, Sie brauchen überhaupt nicht buchen, Sie gehen halt an den Schalter und fragen jemanden. Und das geht bei uns schon gar nicht mehr. Das geht ja schon gar nicht mehr. Ja, der Schalter ist nicht besetzt, dann steht eine Nummer drauf, die kann ich anrufen und wenn ich kein Handy habe, bin ich schon geliefert. So, das heißt neuerdings analog leben. Ich finde das einen herrlichen Ausdruck. Analog wozu eigentlich genau? Also zu meiner Natur wahrscheinlich, ja? Also analog würde bedeuten, ich lebe im Sprechen. Ich treffe jemanden. Ich komme nicht nur auf, beim Anruf, beim Arzt treffe ich jetzt auf eine, wie heißt sie, Ida heißt sie, begrüßt mich, sagt, sie sei digital und sie würde mich gerne anhören. Ja, ich schwätze also auf die rein. Bin überhaupt nicht, ich weiß überhaupt nicht, ob die zuhören, tut sie ja eh nicht. Ja, das speichert sich ja ab. Also ich habe den Eindruck völliger Verlorenheit. Tatsächlich habe ich dann keinen Rückruf bekommen. Also ich rufe auch nicht mehr an. Also in diesem Sinne analog bedeutet jetzt, wenn wir das in die alte Sprache übersetzen, einfach mal natürlich nochmal in meinen natürlichen Beziehungen. Und zwar ist der Gesetzentwurf deswegen wichtig, weil bei uns ein Drittel der älteren Generation völlig rausfällt aus den Angeboten, die wir heute machen. Die können keine Reisen buchen, die können alles Mögliche nicht. Ja? Die sind gezwungen. Auch die Steuererklärung, ich gehe jetzt gleich raus, kein philosophisches Thema. Steuererklärung muss ich über Elster machen. Ich kann es übrigens auch nicht, weil es viel zu kompliziert ist. Das heißt, ich habe gar nicht mehr die Möglichkeit, mit Papier, Bleistift oder anderen ganz normalen oder mit meiner mündlichen Auskunft oder mit einer realen Präsenz irgendwo hinzukommen. Und das soll jetzt gesetzlich geregelt werden. Also ich bin jetzt die Ausnahme per se, verstehen Sie? Das ist doch super. Ich kriege jetzt einen gesetzlichen Schutz, so wie ein wildes Tier, das am Aussterben ist. Jetzt kriege ich einen gesetzlichen Schutz, damit ich noch ein bisschen überleben kann. Immerhin, Politik macht sich Gedanken um mich, ist auch schon. Darf man noch analog leben? Und die Frage ist jetzt, was soll das heißen? Wir gehen jetzt mal in ein paar Antworten rein. Zwei Dinge, die zu überwinden sind. Also nochmal zwei Dinge, die wir gedanklich auch verstehen. Ich sage nochmal den Satz, Wissenschaft ist der Stand des Irrtums von heute. Wir leben in einem Glauben an Wissenschaft, der bitte irgendwann auch mal deutlich unterlaufen werden muss. Die Wissenschaft kann viel, aber sie kann keineswegs alles. Wir haben uns daran gewöhnt, in dieser Richtung eine Naturmaschine zu sein. Das ist die erste Ideologie. Daraufhin geht der Transhumanismus. Eine Naturmaschine. Wir sind eine Maschine, die die Natur gebaut hat. Und weil wir eine Maschine sind, der Satz ist 400 Jahre alt. Der stammt von Descartes. Frankreich, ja? Descartes. Ein Tier ist eine Maschine, ein Mensch ist eine Maschine. Der Mensch hat sich nur dadurch unterschieden, dass er noch eine Seele hat. Das Tier hat keine Seele, aber insofern ist der Mensch auch eine Maschine vom Körper. Und in diesem Sinne nochmal die Überzeugung, dass der Mensch per se eine Maschine ist. Eine Maschine kann ich entwickeln, das ist nicht das Problem. Die kann ich immer stärker aufrüsten. Das ist die erste Ideologie, der Maschinenmensch, das läuft schon ganz lang. Wenn man da reingeht, das ist Europa. Ja? Das hat Europa vorgedacht, aufgrund vieler Dinge, Galilei schon. Wir sind bei Galilei immer an dem Komplex, das ihn die Kirche verurteilt hat. Übrigens, da gibt es auch Hintergründe, der Ankläger hat sehr wohl verstanden, was Galilei gesagt hat, er hat ihn aus ganz anderen Gründen verurteilt. Aber in diesem Sinne ist Galilei mit einem großen Satz in die Geschichte eingegangen, wörtlich: alles messen, was zu messen ist, gut, alles messbar machen, was nicht zu messen ist. Da hängen wir heute dran. Ein super Satz, damit begründet sich die neuzeitliche Naturwissenschaft: alles messen, was nicht zu messen ist. Ich messe auch meine Seele, ich messe, also was man alles messen kann. Daher unsere Liebe zu Statistiken, unsere Liebe zum Durchschnitt. Ja, ganz. So, der zweite Punkt, der denaturierte Mensch, da sind wir lang dran, das hat schon begonnen mit dieser Maschinenvorstellung, der denaturierte Mensch. Kann mein Körper so verändern, dass er mir letztlich ganz passt? Denaturiert. Ich gehe raus aus meiner Natur. Ich will dieses nicht, was mir natürlich gegeben ist. Und dieser denaturierte Mensch, Körper wird Ort des Protestes gegen eine nicht von mir selbst erstellte Identität. Ich baue meine Identität und mein Körper wird der Ort des Protestes gegen das, was ich bisher bin. Fließende Identität. Ich kann das ja wieder umbauen. Übrigens nicht. Ja. Also Denaturierung hat ihre Grenze, weil mein Leib nicht alles hergibt. Also ich kann nicht vor und zurück und dann nochmal vor. Insofern ist der Körper die eigentliche Hinderung meiner Freiheit. Interessanter Punkt. Das heißt, wie kommen wir raus aus der Natur? Eine große Frage. Und umgekehrt jetzt die Antwort, wir haben drin zu bleiben. Und jetzt setze ich mal an zu antworten. Vieles an dem liegt jetzt an der Frage, wie schauen wir auf den Menschen? Und wir schauen jetzt nochmal in der Weise, jetzt schlage ich Ihnen mal Kant vor, weil die Aufklärung hier schon ein paar Dinge formuliert hat, die heute auch wiederholt werden. Einer der großen Vordenker an dieser Stelle lebt immer noch, Habermas. In Frankfurt hat Kant wieder auf die Rednerliste gesetzt, gerade jetzt auch in allerjüngster Zeit, weil er sagt, wir haben von der Aufklärung bestimmte Dinge übernommen, jetzt haben wir sie verschenkt und jetzt wird es Zeit, dass wir sie wieder nehmen. Und es ist wichtig, dass das erstmal aufklärerisch geschieht. Das heißt noch nicht über den Glauben, das wird der Schluss noch sein. Wir müssen über Religion auch arbeiten, über Christentum. Aber wir können auch über Aufklärung arbeiten. Was geht nicht? Was können wir dem Menschen zumuten, was können wir ihm nicht zumuten? Kant hat 4 Leitfragen gestellt und die stellen wir nochmal. Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Was ist der Mensch? Und Kant ist der Vertreter der Freiheit. Ja, wir sind mitten im Thema. Also ich kann nicht auf die Autonomie antworten und sagen, ja, der Mensch ist nicht autonom, er soll auch gar nicht autonom sein, er soll halt tun, was immer aufgegeben ist, das ist keine Antwort, die wird ja nicht akzeptiert. Wir sind längst über die Freiheit natürlich auch so hineingewachsen in unsere Selbstbestimmung. Ich brauche eine Antwort auf die Selbstbestimmung, ich brauche sie aber über die Freiheit. Das muss ich einbeziehen. Jetzt formulieren wir diese Fragen nochmal neu, das ist das, was Habermas gemacht hat. Wir formulieren die Fragen nochmal neu und wir fragen sie mal in der Verneinung. Und Sie werden merken, was sich da plötzlich auftut. Was kann ich nicht wissen? Sehen Sie, solange wir, jetzt nochmal von der, die Aufklärung hat ja ihre wirklich guten Seiten. Solange die Aufklärung fragt ja nach Wissen, ja? Also bediene dich deines Verstandes. Das ist ja die ganz große Option. Bediene dich deines Verstandes, damit kommt man ja ans Licht. Ja, jetzt haben wir uns des Verstandes bedient, sind aber in einer bestimmten Sackgasse. Nochmal, Stand des Irrtums von heute. Jetzt wäre die Frage, die gehört auch zum Verstand. Was kann ich eigentlich nicht wissen? Wo hört der Verstand auf? Das ist eine interessante Frage. Wenn ich nämlich sage, alles über den Verstand zu lösen, dann kann ich ja immer weiter bauen. So, was kann ich nicht wissen? Die Antwort, die ist jetzt sehr interessant. Das ist jetzt ein Schnitt durch heutige Diskussionen. Was ich nicht wissen kann, ist das Gesamt der Wirklichkeit. Ich kann über das Gesamt des Menschen nicht viel wissen. Ich kann einen Teil biologisch erschließen, einen anderen kann ich chemisch erschließen, einen dritten kann ich entwicklungsbiologisch erschließen. Ja? Ich kann auch über die Genese gehen, über die Genetik gehen. Aber ich bin nicht reduzierbar auf solche Daten. Ich bin nicht nur ein besser arrivierter Hund. Das hätte Herr Kutterschall übrigens auch gar nicht gesagt. Ja, ich versuche jetzt nur mal so diese Simplifizierung nachzumachen. Ich bin nicht nur ein besser entwickeltes Säugetier. Ich bin es auch, das brauchen wir ja nicht leugnen. Aber was bin ich? Kann ich nur in diesem Sinne auf bestimmtes Verhalten reduziert werden? Kann ich mechanisch montiert werden? Kann ich mechanisch weiter ausgebaut werden? Ich gebe Ihnen einen Satz, das ist jetzt Werner Arber, das ist ein Biologe, genau. Der hat das E. coli-Bakterium untersucht. Das E. coli-Bakterium, das wir sehr scheuen, ja, das in Afrika, also wenn das nach Europa kommt, da werden wir andere Probleme haben als bisher mit Covid. Das E. coli-Bakterium, das mittlerweile wieder eingedämmt ist in Schwarzafrika. Wir können noch nicht mal wissen, was ein E. coli-Bakterium ist. Noch weniger wissen wir, was ein Mensch ist. Ich lese es Ihnen mal vor. Es ist unvorstellbar. Ich habe es nicht geglaubt. Das ist ein Aufsatz von 2014. Das viel studierte Bakterium entspricht dem Informationsgehalt der Bibel. Also wenn wir die, wie er sagt, die genetische Information einer einzelligen Bakterie untersuchen. Eine einzellige Bakterie entspricht dem Informationsgehalt der Bibel. Mehrzellige Pflanzen und Tiere haben genetische Informationen, die einer Enzyklopädie von mehreren hundert bis tausend Bänden vom Umfang der Bibel entsprechen. Das menschliche Genom entspricht 700 Bänden. Das Genom bitte. Wie viele Genome habe ich? Das heißt, jetzt kommt der schöne Satz. Früher hatte man ja im 19. Jahrhundert gedacht, je mehr man weiß, desto deutlicher deckt man langsam das Gesamte des Wissens ab. Je mehr wir wissen, wissen wir, was passiert? Wissen wir zehnmal so viel nicht. Das heißt, mit dem zunehmenden Wissen werden die Lücken des Wissens immer größer. Die Vorstellung, das Gesamt des Daseins zu erfassen, ist verschwunden. Das würde ein normaler Biologe auch nicht mehr sagen. Je mehr wir wissen, desto mehr wissen wir nicht. Und zwar gerade aufgrund, dass wir bestimmte Dinge sehr einschränken können und dann sehen, dass wir im Niemandsland. Diese Dinge liegen alle in einem Niemandsland. Da kann ich immer noch nicht rein. Wen das interessiert, ich habe den Artikel da, Werner Arber heißt der. Ich habe das nicht gedacht. Dass innerhalb einer einzigen Zelle, wie er sagt, ein Buch enthalten ist. Was sich daran realisiert, zeigt sich dann im Wachstum. Ja? Es realisiert sich nicht alles, aber es ist prinzipiell erstmal da. Das hat eine unvorstellbare Menge von erstmal Informationen, welche wachgerufen werden, das ist eine andere Frage. Das heißt, in diesem Sinne ist Welt inklusive der Mensch eine ungeheuer angesammelte Fülle, also Fülle ist schon, es ist eine Quantität von Informationen, die wir wissenschaftlich überhaupt nie erreichen werden. Und das ist die neue Einsicht. Wir werden nicht durch Wissenschaft langsam alles abdecken, sondern die Wissenschaft wird so weit vorstoßen, dass sie immer neue Kontinente von Nichtwissen aufmacht. Immer neu. Also, was soll ich wissen? Entschuldigung, was kann ich wissen? Die Gegenfrage heißt heute, was kann ich nicht wissen? Das Allermeiste können wir nicht wissen, werden wir nicht wissen. Es reicht, dass wir kleine Inseln befahren. Es reicht, dass die Wissenschaft bestimmte Inhalte abdeckt. Ja? Aber das Gesamt weiß sie nicht. Je deutlicher wir in die Disziplinen gehen, desto deutlicher unübersichtlich wird das Gesamte. Das kennen wir an der Medizin. Der Gastroenterologe hat schon keine Ahnung mehr von einem normalen Brustkrebs. Ja. Also wie die Dinge zusammenhängen, ist viel komplizierter, als wir das denken. Und in diesem Sinne ist Wissen ein Ausschnitt aus dem, was wir überhaupt beherrschen können. Also eine Ernüchterung, darum kommt es jetzt an, was können wir nicht wissen. Was soll ich tun, fragt Kant. Was soll ich nicht tun? Die Antwort von Habermas. Ich soll einen anderen Menschen, vor allem die nächste Generation, nicht verzwecken. Ich soll sie nicht für meine Zwecke bearbeiten. Ich soll sie nicht planmäßig umbauen. Das ist eine Herrschaft, die ich ausübe über Menschen, die mich nicht fragen können, die mich auch nicht fragen werden. Ich beherrsche in dem Augenblick, wo ich umbaue, wo ich die Menschheit versuche umzubauen, bin ich genau da, wo Kant nicht hin wollte, die Herrschaft von Menschen über Menschen, die ich nicht frage, über die ich einfach bestimme. Der Mensch ist unverfügbar in jeder Generation für die nächste Generation. Nicht ich definiere, was die nächste Generation bedeutet, für mich oder was sie für sich bedeutet. Wir können die menschliche Leidensfähigkeit, die Zerbrechlichkeit, die Fehlbarkeit, die Schuldfähigkeit des Menschen, das heißt jetzt lauter Vorgänge, die im geistigen Bereich abspielen, die Frage, wer bin ich, warum bin ich nicht so, wie ich bin, die kann ich nicht beantworten von mir her für die nächste Generation. Der Mensch ist nicht planmäßig umbaubar im Sinne meiner Option oder der Generation, die gerade am Ruder sitzt. Und wenn ich das tue, gehöre ich in die Abteilung, die die Aufklärung schon verworfen hat. Das ist die Herrschaft des Menschen über den Menschen. Das genau ist das Problem. Aber Marx hat ein ganzes Buch dazu geschrieben. Gerade über die Genforschung. Wie viel Herrschaft üben wir aus, eigentlich in welchem Namen? Was ist in meinen Augen ein gesundes Kind, in anderen Augen vielleicht nicht? Das heißt, wie definiert eine Generation plötzlich, wie erlaubt sie sich, Zukunft zu definieren? Wie erlaubt sie sich, über Menschen zu sprechen, die noch gar nicht entstanden sind, aber deren Entstehung sie vorbereitet? Das ist Herrschaft des Menschen über den Menschen. Das ist zweckbestimmt. Kein Mensch ist eines anderen Zweck. Das ist Aufklärung. Kein Mensch ist eines anderen Zweck. Auch mein Kind ist nicht mein Zweck. Übrigens die Altersgruppe, die wir überwiegend hier sind, ich gehöre auch dazu, auch die kann verzweckt werden. Auch das ist verboten. Also ich kann nicht meine eigenen Daten, meine eigenen Beschwernisse sozusagen der Wissenschaft zur Verfügung stellen müssen auf einmal. Kann ja auch noch kommen, um daraus Erkenntnisgewinn zu ziehen. Ja, wie weit wird man überhaupt schon verarbeitet, gewissermaßen in einer Statistik? Wir sind schon algorithmisch erfasst und von daher wird ja im Grunde genommen auch Kulturpolitik gelenkt. Ja, das heißt, diese Lenkungsmanöver, das ist alles ein Moment, in dem wir schon dienstbar sind, in gewissem Sinne schon eingespeist. Was heißt das konkret übrigens? Wenn Sie Filme anschauen auf YouTube, was ich ab und zu tue, beherrsche mich gerade, weil das auch überhand nimmt. YouTube hat meine Algorithmen schon längst. Die bieten mir schon Filme an, die ungefähr in mein Spektrum fallen. Schon aus Trotz schaue ich sie nicht an. Ja? Da steht ja nicht jemand dahinter, sondern es ist eine reine technische Handhabe. Ich werde halt irgendwo hingeschoben. Ja, jetzt komme ich nochmal zu dem Punkt menschliche Kultur. Das ist übrigens auch Kant. Bedeutet Übernahme der menschlichen Leidensfähigkeit. Ich soll niemand anderem sein Leiden ersparen. Das ist ein schwieriger Punkt. Können wir sagen, ja, wieso nicht? Ich meine jetzt nicht die körperlichen Leiden. Ich meine, das ist immer noch etwas, was ich mit mir auszumachen habe. Wieso soll ich jemanden so programmieren, dass er das nicht braucht? Wieso soll ich jemanden auf einen Beachbody programmieren? Neues Wort habe ich gelernt, muss ich angeben damit. Beachbody, also wo ich möglichst unbekleidet, aber wunderschön am Strand auftrete. Warum erspart mir jemand meine, oder wer erspart mir, jetzt sage ich es nochmal ganz anders, wer erspart mir meine Zerbrechlichkeit? Wieso? Wer erspart mir, Entschuldigung, den Unfug meines Daseins? Unfug ist ein schönes Wort. Wir werden gerne alle im Fug, wir sind aber nicht im Fug. Das Dasein ist nicht gefugt. Und wissen Sie, wer das Dasein fugt? Die großen Ideologien. Da passe ich dann gut rein. Die Ideologien fugen. Die setzen mich in den Fug. Ja, da bleibt kein Unfug übrig. Und das hat Kant schon gesagt. Die Welt des Menschen, seine Einzigartigkeit, seine Verantwortung werden zerstört, wenn andere glauben, mich hier einzupassen. In diesem Sinne bin ich schon allein mit mir, ja, aber das macht mich aus. Ich muss vieles allein durchtragen und ich will nicht, dass mir das ein anderer erspart, weil er sagt, mir soll es halt einfach anders gehen. Ich werde schon so programmiert, dass ich keine Probleme habe. Ich habe kürzlich mit einem Manager diskutiert, ich lasse mal die Firma weg. Die Firma bietet ihren Mitarbeitern alles an. Also jetzt wirklich von der Wiege bis zur Bahre. Übrigens auch Dates, also Treffen, auch Hochzeitsfeiern werden ausgerichtet. Also man muss ja vielleicht nicht heiraten, aber er verfügt über Daten, er verfügt über Partner, Partnerinnen, die können angeboten werden, Reisen können gebucht werden. Das Beerdigungsunternehmen kann ich auch bei ihm buchen, ja, also im Voraus mit 65 gehe ich in Rente, aber ich kann schon vorher angeben, dass ich irgendwo mal beerdigt werden will und so. Der besorgt alles und großartig und sagt, das ist attraktiv, die Leute kommen. Ich sage, ich würde nicht kommen, ich sage es Ihnen. Wieso sorgen Sie für mich? Wer hat Ihnen denn das erlaubt? Man muss doch mal umgekehrt fragen. Ich kann sagen, das ist wunderbar, brauche mich nicht mehr bemühen. Ja klar. Entschuldigung, was ist Leben? Lebt der mein Leben? Überlegt der, ob es in Teneriffa schöner ist oder in Mallorca und macht mein Reisewetter Flugbegleiter oder was, wie heißt das alles? Flugwetterbegleiter, also irrsinnige Dinge. Ich soll irgendwo nicht hinfliegen, weil es in 3 Tagen da regnet, das weiß der schon. Ja, verstehen Sie, also ich bin ja nur noch ausführendes Organ eines Planes, denn der für mich, der ist lückenlos, er findet es super. Er findet super Ausflüge mit Personen, die zu mir passen. Also ich habe ein bestimmtes Profil. Selbstverständlich fahre ich nicht mit Maurern weg oder weiß ich nicht, ja, oder mit also irgendwelche akademischen Hintergründe hat er auch schon ausgearbeitet für, also ist doch großartig, oder? Im Grunde hat er schon den Mann ausgearbeitet für mich wahrscheinlich, weiß ich nicht, hat er mir nicht gesagt. Aber verstehen Sie, das ist doch unglaublich, ja? Und in diese Richtung, jetzt bin ich nochmal, der Mensch ist auch Unfug. Ich bin auch in einer Weise unfertig. Ich bin nicht so, dass ich beständig mit mir schon zurechtkomme. Aber das genau ist das, was an mir lebendig ist. Der Mensch ist ein Kind des Widerstandes, sagen die Chinesen. Aber wenn mir jeder Widerstand aus der weggeräumt wird, wenn ich nur noch in die Watte komme, in das Eingepackte, in das Vorbereitete, ja, dann ist mein Leben von einem anderen gelebt. Das ist das, was Kant meint. Ich muss einem Menschen nicht seine Leidensfähigkeit ersparen. Wieso denn? Ich kann ersparen an der Stelle, wo, also jetzt nochmal im körperlichen Jahr, im lebendigen Vollzug, das heißt in dem, was ich persönlich bin, nein. Nein. Wer soll mir mein Leben abnehmen? Wieso denn eigentlich? Also ich hoffe, dass Sie es verstanden haben. Entschuldigung, hoffe. Ich bin sicher, dass Sie es verstanden haben. Was soll ich nicht tun? Ich gebe ein letztes Beispiel dazu. Wir haben noch 2 Fragen. Ein letztes Beispiel. Das ist jetzt schon 30 Jahre her. In USA war ein Mädchen, das eine ganz seltene Knochenmarkserkrankung hatte. Und die Eltern wurden informiert, sie könnten eine Knochenmarksübertragung machen, wenn sie ein ähnliches Kind zeugen, also ein Kind mit ähnlichen Kombinationen. Daraufhin haben sie 10 Siblings, nennt man das, also 10 Geschwister im Reagenzglas erzeugt, Labor, und einer wurde ausgewählt, Adam heißt er dann, also das ist ein sehr beziehungsträchtiger Name, also der erste Mensch. Adam wurde ausgewählt, die anderen 9 wurden vernichtet oder weggeschmissen. Adam Nash ist groß geworden, die Rückenmarksübertragung ist gelungen. Seine Schwester wurde geheilt. Trotzdem Fragen. Ich bin gezeugt worden, um zu. Ich bin gezeugt worden, um meiner Schwester zu helfen. Ja, ich kann das bejahen. Ich habe mich nicht weiter mit ihm beschäftigt. Das ist ein berühmter Fall. Aber er kann auch fragen. Also wenn ich jetzt nicht eine Genfolge anders gehabt hätte, hätte er mich wahrscheinlich nicht mehr ins Leben gesetzt. Ich bin nicht gefragt worden, ob ich meiner Schwester helfen will. Ihr habt es definiert. Verstehen Sie, da kommen wir jetzt an die Grenzen. Und das wäre in der Aufklärung wäre das nicht erlaubt. Adam Nash ist nicht Zweck seiner Schwester. Er kann es selber wollen, das ist eine andere Frage. Aber er kann nicht von anderen dazu bestimmt werden. Was soll ich nicht tun? Andere Menschen meinen Zwecken dienstbar machen. Oder sie sogar erzeugen, damit ich damit einen Zweck verfolge. 3. Frage. Was darf ich hoffen? Was darf ich nicht hoffen? Jetzt kommen wir auf dieselbe. Wissen Sie, was wir machen? Wir machen natürlich interessante Frage. In dem Augenblick, wo wir so eine Negation machen, so eine Verneinung, wird der Rahmen größer, indem wir fragen. Was darf ich hoffen? Da schießt jetzt mein Hoffen los. Ja? Aber der Augenblick, wo ich frage, was darf ich nicht hoffen, jetzt kommt etwas Unbestimmtes durch, das muss ich zulassen. Solange ich so genau und positiv frage, habe ich schon eine Erwartung in meiner Frage. Aber wenn ich sage, was soll ich denn eigentlich gar nicht hoffen? Jetzt bekommt plötzlich das Ganze eine andere Farbe. Jetzt kommen rein die Versuchungen. Ich merke plötzlich, dass ich in meiner zielgeraden Frage schon viel zu viel will. Und jetzt kommt durch, was eigentlich gar nicht gut ist, wenn ich das hoffe. Was soll ich denn nicht hoffen? Was soll ich nicht hoffen, dass ich in diese Realität, in diese meine Wirklichkeit bereits die Transzendenz hereinhole? Das heißt, alle Sinnbeantwortungen, alle Sinnantworten hier schon erfahre. Transzendenz heißt, dass ich etwas von oben erwarte. Der Transhumanismus verspricht genau das. Er verspricht mir Unsterblichkeit. Er holt einen transzendenten Begriff, der bisher überhaupt nicht greifbar ist, jetzt in meine Wirklichkeit. Ich muss ziemlich dafür zahlen, andere Probleme. Aber er verspricht mir das. Das heißt, ich werde plötzlich in der Realität mit einer Transzendenz oder mit einer, was früher Eschatologie hieß, ja, also Dinge, die noch kommen, einer Unsterblichkeit plötzlich konfrontiert. Und die wird jetzt auch meinem Zweck dienstbar gemacht. Ich soll unsterblich werden und ich muss es werden. Das ist ja meine innerste Hoffnung, das wird vorausgesetzt. Und dazu werde ich jetzt in einen bestimmten Prozess eingegliedert. Dazu werde ich zahlen müssen. Ich kann es nicht mal überprüfen, ob ich dann unsterblich bin, kann ich ja gar nicht überprüfen. Also mit meinem Gehirninhalt auf einer Vinylplatte bin ich nicht in der Lage, das zu beurteilen. Dienstleistung, Unsterblichkeit. Kann sich das vorstellen? Dienstleistung, neues Geschlecht. Dienstleistung, tun, was ich will. In Sexualibus. Dienstleistung, völlig entbunden zu sein von allem. In Dienstleistungen. Dienstleistung, ein ganz neuer Mensch zu werden. Diese gebrochene Existenz zu verlassen, das sind alles Hoffnungen, die heute angeboten werden. Ich muss bestimmte Dinge tun, ich muss bestimmte Dinge nicht tun und dann komme ich langsam hinein in dieses Neuwerden. Es wird versprochen. Allmachtsfantasien. Der optimierte Mensch. Wollen Sie nicht optimiert werden? Oder besser gesagt, jeder will optimiert werden. Aber plötzlich rutscht das auf die Ebene. Vielleicht ist es in 3 Jahren soweit. Ich muss ein bisschen Geld ansparen, dann komme ich da langsam rein in diese Schiene. Aber ich werde irgendwie ein neuer Mensch. Andere werden das auch besorgen. Und das soll ich schon gar nicht hoffen, weil das nicht stimmt. Verstehen Sie, wenn die Hoffnung so ausgedehnt wird, dass ich rundum in mir selbst plötzlich ein anderer bin, als ich vorher war. Und das will ich auch noch. Alle meine Gebrechlichkeiten werden hier schon beendet. Alles, was mir nicht gelingt, gelingt mir jetzt schon oder wird mir gelingen. Noch einmal, alles das, was mich an mir stört, wird abfallen von mir. Ich werde ein neuer Mensch werden, alle neue Menschen werden hier. Verstehen Sie, das ist die Lüge per se. Und dafür wird bezahlt, heftig. Dafür muss ich sehr viel zahlen. Letzter Punkt, was ist der Mensch nicht? Franz hat gefragt, was ist der Mensch? Ich mache Ihnen ein paar Vorschläge. Was ist der Mensch nicht? Er ist nicht sich selbst erklärend. Ich bin nicht meine eigene Habe. Ich bin auch nicht mein eigener Ausgang. Ich war dabei bei meiner Zeugung, ich war bei meiner Geburt dabei. Ich habe die ersten Jahre meines Lebens völlig bewusstlos in meiner Familie verbracht. War ich überall dabei, ich weiß es gar nicht, ja. Ich komme aus einer bestimmten Dunkelheit, die habe ich nicht vor mir. Aber diese Dunkelheit hat mir erlaubt, da zu sein. Ich kann mir das nicht erklären. Das ist eine der Momente übrigens, in denen Edith Stein gläubig wurde, weil sie sagt, ich kann ziemlich viel verstehen, aber ich verstehe eigentlich überhaupt nicht, ich habe gar keinen Zugriff auf das Dunkel, aus dem ich komme. Ja, wer hat mich denn eigentlich gewollt? Also meine Eltern so genau nicht. Genauso wenig weiß ich, wohin ich gehe. Was ist der Tod? Weiß ich genauso wenig. Ich weiß es einfach nicht. Ich bin zwischen 2 Dunkelheiten ausgespannt. Dazwischen habe ich eine helle Phase. Ja. Aber ich erkläre mich mir nicht. Ich weiß nicht einmal, wer ich bin. Der Satz übrigens, der trifft heute sehr stark zu. Ich weiß nicht, wer ich bin. Das wissen auch die Jugendlichen nicht. Ich weiß es einfach nicht. Ich soll es nicht mal wissen. Was ist der Mensch nicht? Der Augenblick, wo ich mich mir selber, verstehen Sie, über mich so völlig klar bin, bin ich auch in einem bestimmten Sinne auf mich zurückgeworfen, sehr stark. Und jetzt kommt der Punkt, wir übersteigen uns selber. Wir kommen aus einem Wollen anderer. Ich bin die ersten Jahre meines Lebens mit anderen mitgezogen worden. Das habe ich selbstverständlich genommen. Die Beziehung zu anderen hat mich leben lassen, nicht ich. Ich habe selber mit mir zu tun. Ich muss mich fragen, wer ich bin, was ich will, wohin ich gehe. Die Beziehung zu mir selber ist die schwierigste. Die nimmt mir keiner ab. Die wird mir auch der Transhumanismus nicht abnehmen, wer ich bin. Ich erkläre mich mir nicht selber. Ich bin mir selber eher ein Geheimnis. Und die dritte Beziehung, eine Offenheit. eine Offenheit für alles, was ich auch nicht in der Hand habe. Wir leben gerade im überwältigenden Frühling. Wie viel Sinnlichkeit, wie viel Gaben, die ich mir selber gar nicht bereitet habe, strömen auf mich ein. Muss ich nicht in Wien sagen, Musik, Literatur. Ja, wovon, wie vielen Dingen nähren wir uns? Und die habe ich alle nicht in der Hand. Das hat mit Autonomie gar nichts zu tun. Die größten meines Gaben, meines Daseins kommen mir nicht aus mir. Die strömen erstmal zu. Mein Leben ist mir zugeströmt. Auch die Frage, wer ich bin, ist etwas, das habe ich ein Leben lang zu beantworten. Und jetzt kommen diese transzendierenden Erfahrungen. Die Welt ist immer mehr, als sie ist. Das habe ich schon vorher gesagt. Ein einziges E. coli-Bakterium enthält eine Bibliothek. Das habe ich auch vorher nicht gewusst. Ich werde sie auch gar nicht lesen. Spielt keine Rolle. Es gibt eine Fülle, in der ich lebe. Aus dieser Fülle nehme ich nur weniges. Aber nicht normiert. Und das ist etwas, was man mit oben übersetzt. Transzendierende Erfahrungen. Ich bin keine Maschine. Ich bin kein Tier. Ich bin immer... Das bin ich in gewissem Sinne, ja, aber ich bin es nicht ganz. Und auch nur zu einem ganz geringen Teil. Ich bin in einem wesentlichen Sinne mir selbst nicht genau zugänglich. Ich transzendiere mich, ich bin mehr als ich selbst. Um das mal nicht so geschwollen auszudrücken. Ich bin mehr als ich selbst. In diesem Sinne sind wir angewiesen auf eine Frage, die wir jetzt nochmal anders beantworten. Wer wollte, dass ich sei? Wer begleitet mich? Wer stellt mir die Fragen? Wer spielt mir zu? Wer spielt mir dieses Dasein zu? Wer spielt mir die Fülle dieses Daseins zu? Heinrich Heine hat mal gesagt, auf unsere Fragen erhalten wir eine Schaufel Erde in den Mund. Ist das alles? Fragezeichen. Er hat es selber übrigens auch nicht geglaubt. Ein fantastisches Gedicht geschrieben über seinen letzten Ruheplatz. Er wusste schon, dass es mehr gibt als die Schaufelerde. Natürlich ein Zyniker, ja. Was ist unsere Zukunft? Ein anderes Leben, ja, aber nicht in dieser Existenz. Das ist Transzendieren. Wir werden durch einen Tod gehen, diese Vergänglichkeit, die wissenschaftlich transhumanistisch abgeschafft werden soll, ja. Wir sollen schon vorher in die Fuge kommen, wir sollen schon vorher richtig operieren. Ja, es gibt ein anderes Versprechen, es gibt ein Transzendieren, dass wir durch diesen Unfug hindurch, durch dieses, was wir alles nicht wissen, was wir alles gar nicht tun sollen, durch die Zerbrechlichkeit durch, auch durch meinen Tod durch, in die Beziehung treten, die uns von Anfang an begleitet. Das ist die göttliche Beziehung. Ja, der Mensch ist omnipotent, das stimmt. Das ist die Behauptung, die das Judentum aufgestellt hat. Mit einem kleinen Nachsatz. Omnipotentia sub Deo. Ich bin ziemlich potent. Vielleicht sogar omnipotent. Das ist sehr steil gesagt, ein Satz von Anselm von Canterbury. Aber sub Deo. Ich habe meine Potenz auf ihn hinzurichten. Verstehen Sie? Also nicht beständig an mir selber herumzuarbeiten. Ich bin in dieser Bewegung. Der Mensch ist eine Richtung und keine Sache, hat Max Scheler gesagt. Toller Satz. Der Mensch ist eine Richtung. Ich bin gerichtet auf. Ein anderer sagt mir, wer ich bin. Nicht ich. Nicht die Wissenschaft. Nicht der Psychiater. Auch der Tod sagt mir nicht, was ich bin. Ein anderer sagt mir, wer ich bin, der mich beständig durch dieses unfertige Dasein weiterzieht, mich schon hineingesetzt hat. Die vielen Unklarheiten meines Daseins hat er mir zugemutet. Warum? Weil sie einmal klar werden. Wir sind nicht uns selbst erklärende Freiheit. Ein anderer erklärt mir, wer ich bin. Das ist viel schöner. Martin Buber, auch ein Wiener. Am Du gewinnt sich das Ich. Am Du gewinnt sich das Ich. Aber wenn ich ich mache, verstehen Sie so? Komme ich ja niemals weiter. Aber du, jetzt beginnt die Öffnung. Wir leben aus dieser Beziehung. Beziehung zu den anderen, Beziehung zu mir selber, immer noch nicht genau klar, aber Beziehung nach oben. Und es kommen sehr viele Antworten. Nicht direkt von ihm, haben wir schon genannt, Kultur, Schönheit, Natur, auch mein Leib gibt mir schon Antwort. Aber letztlich er. Darauf gehen wir zu. Ja, letzter Satz. Der Mensch ist der Lieblingsweg der Gnade. Der Mensch ist der Lieblingsweg der Gnade. Alle anderen Dinge sind auch da als Gabe. Gnade ist das Wort für Gabe. Alle anderen Dinge sind auch gegeben. Alles ist da. Aber wir sind eine Gabe, die weiß, dass sie Gabe ist. Ob das der Hund weiß, wahrscheinlich nicht. Das macht auch jetzt nichts. Die Pflanzen wissen, ist nicht die Frage. Aber wir sind Gabe. Gabe an uns. Deswegen sollen wir viele Dinge nicht hoffen, nicht tun, nicht wissen wollen. Und vor allem uns gar nicht so erfrechen oder so aufspielen, als würden wir uns selbst erklären. Das tun wir nicht. Ein anderer erklärt uns. Ich danke für Ihre große Geduld.
Von dem, was Sie heute erzählt haben, und weiß, wie viel ich nicht weiß. Ich danke.
Ja, das ist ja schon mal gut.
Ja, aber wirklich, Sie haben uns einen Einblick gegeben in eine Art von Krisen, die wir zwar immer so nebenbei gehört haben, aber nicht so vertiefend. Ich danke Ihnen von ganzem Herzen dafür, weil Sie bei mir persönlich sehr viel ausgelöst haben diesbezüglich. Die Frage ist, wie kommen wir da wieder raus?
Indem wir vieles nicht tun. Das ist eine schöne Lösung, oder? Leben Sie analog, ist eh schon gut.
Ja, die Sorgen mache ich mir nicht um uns, sondern eher um die kommende oder nachfolgenden Generationen. Weil ich sehe es allein bei unseren Enkelkindern, wir waren jetzt 4 Tage
alle schon digital.
In einer Welt ohne digitalen, wo es kein Internet und so gegeben hat, wie schwer das war.
Ja.
Sie sind nicht für uns, aber sie sind relativ schnell in den analogen Modus gekommen. Man muss immer wieder, glaube ich, Situationen finden, die das ermöglichen. Vielen, vielen Dank. Es gibt sicher viele Fragen. Bitte, mach mal Zeit.
Ich weiß noch nicht, ob ich das jetzt schicklich, ob das dazu passt, aber wie mein Papa schon sehr hochbedacht war, also schon wirklich ein alter Mann, habe ich mich einmal bei ihm bedankt, dass er mich gemacht hat.
Aha.
Er hat gegrinst und hat gesagt, ja, weil es war keine Arbeit.
Schön. Sehr schön.
Vielleicht ist auch, wenn er es gemacht hat, vielleicht war das für ihn auch keine Arbeit.
Schönes Dankeschön. Sehr schön.
Weil den Menschen wirklich diese Art von Unsterblichkeit, die der Transhumanismus verspricht, ich möchte es nicht.
Ja. Es gab vor Jahren, schon 90er Jahre, mal die Vorstellung, die wieder verschwunden ist, sich einfrieren zu lassen in einem relativ guten Zustand. Also bei mir wäre es jetzt wahrscheinlich eh schon zu spät, weil ich eh schon demoliert bin. Aber sagen wir mal so mit 65, so kurz nach der Rente. Entschuldige, es ist wirklich blöd, dass ich da lache. Also so, wo man noch einigermaßen gut ist. Ja? Und die Vorstellung, dass man dann nach 200 Jahren in der Wissenschaft soweit sei, um diesen Menschen aufzutauen. Jetzt ist natürlich 200 Jahre später, ist die Kultur anders, da muss man eine Überleitung finden. Aber so, dass man da mit der neuen Medizin nach 200 Jahren wieder richtig, richtig schön durchstartet. Immer noch 65, aber mit einem neuen Elixier oder man hält dann 300 Jahre durch oder so. Das ist spurlos verschwunden. Schon aus dem Grunde, hat die Einführung, es haut nicht hin. Das zweite ist, dass auch mit einem, im Grunde genommen ist eine große Hinderung, die uns immer hindert, ist genau unser Körper. Alle stoffwechselnden Körper können nicht wieder zurückgebracht werden auf einen Punkt, in dem sie neu starten. Sie bleiben an einem Punkt, von dem aus können sie weitergeführt werden, aber sie werden letztlich sterben müssen. Weil Stoffwechsel bedeutet Abnutzung von Zellen. Also gibt wissenschaftliche Erklärungen. Insofern ist diese Vorstellung, mit 300 Jahren noch zu leben, ohnehin extrem schwierig. Also ich frage mich, wer das überhaupt will. Aber das zündet in dem Augenblick, wo ein Leben nach dem Tod überhaupt nicht mehr vorgestellt wird. Und dazu müsste man ganz viel sagen, weil natürlich wissen wir ganz viel gar nicht. Aber das, was wir wissen, reicht erstmal. Es wird ein neues Leben geben, es wird mich geben, nicht irgendjemanden. Wir werden denselben Leib haben, darüber habe ich, glaube ich, schon mal geredet. Das ist die Auferstehungshoffnung durch das Christentum. Ich werde nicht einen fremden Leib haben. Jesus trat mit seinen Wunden in die Mitte seiner Jünger, also mit seinem eigenen Leib, nicht mit einem künstlichen. Und wir haben Anlass zu sagen, was hier sein wird. Ja, vieles können wir nicht sagen, aber sehr vieles, so etwas wie endlich gelingen Beziehungen, die in diesem Leben nicht gelungen sind. Also mal sehr trocken. Endlich mal. Also ich will jetzt darüber nicht was sagen, aber was ausfällt, es war auch heute nicht mein Thema. Die Frage, was erwartet uns eigentlich nach dem Tod? Wenn da gar nichts kommt als Grube und Schaufel Erde in den Mund, dann habe ich natürlich keine Lust. Aber selbst dann ist es gruselig, mir vorzustellen, dass ich irgendwo auf einer Vinylplatte in irgendeinem Bergwerk gespeichert bin für spätere Generationen.
Aber wo sollen all diese Leute dann leben? Ich meine, das ist ja schon nochmal eine Frage.
Ja.
Das schafft der Bergkreis nicht.
Ja, kann man vielleicht. Noch dazu, also das sind natürlich Einwände, die auch schnell treffen.
Nein, der denkt an die Generation, die kommt.
Ja. Ich meine, die ganz große Versuchung ist, es gibt keine Generation mehr, die kommt. Ja, das wird ja auch schon. Verstehen Sie? Das ist nämlich auch schon so ein Punkt. Die Ideologie geht ja schon so. Also die Ideologie, dass wir keine Kinder haben, weil Kinder das Klima verderben. So ein Käse. Ich glaube, dass die alten Leute es sehr viel mehr verderben. Entschuldigung, ich inklusive. Ja, ich brauche viel mehr. Ich habe Ansprüche. Ich muss bedient werden auf eine Weise. Ich werde später. Wurscht, was passiert. Aber an die Alten trauen sie sich nicht. Aber sie trauen sich an die Ungeborenen. Wir sollen keine Kinder mehr haben, dann wird das ganze Leben besser. Entschuldigung, keine tolle Antwort, ja, aber die Ideologie läuft ja noch so. Weil sie sagen, es will uns keiner mehr haben. Aber die uns nicht haben wollen, die gibt es aber gar nicht. Verstehen Sie so? Ah ja, geschenkt. Aber verstehen Sie, wie lückenlos das organisiert ist, dass man sagt, schon die Vorstellung, dass Kinder die Umwelt belasten. Ja, selbstverständlich belastet der Mensch die Umwelt. Nehmen wir mal an, wir belasten sie nicht. Nehmen wir mal an, wir reduzieren uns auf 7 Millionen, war, glaube ich, der Vorschlag schon länger. Also ziemlich, ziemlich problematisch, ja. Ich meine, wer weiß das dann? Ja, also nehmen wir mal an, es gibt gar keine Menschen mehr. Dann würde das Universum würde aufblühen, aber es würde es nicht wissen. Das habe ich meinen Dresdner Agnostikern immer gesagt. Es gibt von Gottfried Benn die schöne Zeile, oh, wäre ich doch ein Klümpchen Schleim in einem warmen Moor. Tolle Vorstellung, gell? Klümpchen Schleim. Ich habe gesagt, was ist denn da das Problem? Ein ganz Schlauer kam drauf, ich weiß es aber gar nicht. Es ist mir wohl, aber ich weiß es nicht. Weil ein Klümpchen Schleim denkt ja nicht. Also ich müsste mindestens, um mich wohl zu fühlen, muss ich doch sowas noch wie Denken haben. Verstehen Sie? Nur paddeln ist doch nichts. Also, Entschuldigung, ist das klar, der Gedanke? Glück kann ich nur in der Reflexion haben. Sonst lebe ich halt. Dumpf geht auch. Glück habe ich nur, wenn ich reflektiere. Ist der Schmetterling glücklich? Ja, das kann ich schon sagen, weil ich, wenn ich fliegen würde auf eine Blume, wäre ich glücklich. Deswegen kann ich unterstellen, dass er glücklich ist. Aber er selber reflektiert es ja überhaupt nicht. Ja? Der ist halt so. Wir sind die einzigen Lebewesen, die wissen von Glück und Unglück. Und das wollen wir auch noch zusammenschieben, sodass wir es eigentlich nicht mehr genau wissen. Und das, dieses Selbstverhältnis ist das, was den Menschen ausmacht. Das Selbstverhältnis. Ich tue nicht nur was, ich weiß auch davon. Die Hälfte meines Lebens schlafe ich, da ist es in Ordnung, obwohl ich auch im Schlaf gestört werde durch mich selber. Ja, ich weiß nicht, wie gut Sie schlafen, also jedenfalls wacht man auch immer mal wieder auf. Ja, aber wir kennen ja Dasein, das nur da ist. Aber das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist ein Dasein, das weiß, dass es da ist, dass da dann sich freut, Schwierigkeiten hat, sich ärgert und so weiter. Aber ich bin nicht nur da, ich Ich bin auch mit mir selber befasst in meinem Dasein. Das ist doch das ist das, was uns ausmacht. Und da liegt der ganze Unfug, weil wir vieles nicht gut machen. Vieles gelingt, das sollte man ja gar nicht abstreiten. Vieles gelingt doch auch, oder? Sie sind ja nur da, weil sie gesund sind. Das hat neulich auch jemand zu einer Gruppe gesagt. Wären wir alle seelisch gestört, wir würden ja hier gar nicht sitzen. Wir wären ja anders beschäftigt. Das stimmt doch alles. Sie könnten ja keine U-Bahn benutzen. Also wir sind ja da, weil wir einigermaßen im Lot sind. Wer nicht im Lot ist, wäre überhaupt nicht vorhanden. Also die große Idee ist eigentlich eine Dankbarkeit. Wer gestattet mir, hier zu sein? Wer hat mich so gemacht, dass ich auch hier sein kann? Ja. Okay, jetzt komme ich ins Reden. Clara.
Bei Blaise Pascal steht dieser Satz, der Mensch, der Mensch ist nicht transformiert sich um ein Vielfaches.
Ich habe das nicht verstanden.
Bei Blaise Pascal steht, der Mensch transformiert sich um ein Vielfaches.
Nochmal.
Mensch vervielfacht sich um ein Vielfaches.
Aha. Ich krieg's jetzt gerade nicht in meinen Kopf rein, aber.
Was mit dazu?
Ich versteh das Problem nicht. Das ist es. Ich habe den Satz jetzt verstanden, aber ich verstehe das Problem nicht, was dahinter ist.
Ich auch nicht, oder?
Ach so.
Ja. Mensch, transformiert sich um ein Vielfaches, den ihr gegenüber ist, was kalt.
Transformiert sich?
Ja.
Okay.
Ja.
Ja, Zustimmung. Also wir sind, nochmal, weil ich nicht nur in mir eingesenkt bin, so wie eine Pflanze wächst halt und wird das, was sie immer ist, ja, sondern ich bin auch geschaffen, ich bin jedenfalls da, ich bin mir gegeben, aber ich habe dazu nochmal eine Stellungnahme. Und das ist das, was wir Transformierungen nennen. Mein Körper transformiert sich auch. Ich werde alle 7 Jahre haben wir uns irgendwie ausgetauscht, bis auf die Festplatte ganz oben. Wir tauschen uns, wir wachsen, wir nehmen zu an alter Weisheit, wir werden irgendwann mal auch wieder lahm werden, ja, ganz eindeutig. Das sind Transformationen, die sind gegeben, aber die vollziehen sich nicht nur, ich nehme dazu auch Stellung. Das bitte nie vergessen, das ist genau das, was uns unterscheidet. Auch ein Hund wird alt, aber der merkt es auch, aber er denkt sich nichts dabei, aber ich denke mir was dabei. Und ich kann es so nehmen, dass es gut, einigermaßen gut verträglich ist. Es bleibt immer ein Störfaktor. In meinem Leben sind ganz viele Störfaktoren, immer. Aber die muss ich nicht als erste sehen. Ich kann andere Dinge sehr, sehr intensiv sehen. Und das ist eine unglaubliche Leistung. Und diese Leistung sollen wir niemand abnehmen. Verstehen Sie, so war das. Ich soll nicht eine Generation optimieren, sodass die in diese Probleme gar nicht kommt. Diese Probleme machen mich zu Menschen. Dass ich die lösen muss auf irgendeine Weise, das macht mich reif. Das gibt mir meine Statur. Kann ich auch verweigern, ja. Aber niemand, verstehen Sie, soll doch niemand meine Probleme lösen. Das gelingt ja schon nicht bei den eigenen Kindern, wenn man sagt, er macht das nicht, tut es nicht, das geht ja ist ja eine Sackgasse. Die pfeifen ja auf einen, ja, und rennen ja voll in die Sackgasse rein, aber dann müssen sie halt auch schauen, wie sie wieder rauskommen. Ich kann für niemand anderen leben, aber ich kann mein Leben gerade deswegen, ich will es auch nicht von anderen jetzt in die Hand genommen bekommen. Das ist das, was die Wissenschaft dauernd verspricht. Das ist Ihr Buch, Entschuldigung. Und in dem Sinne sind wir jetzt in einer, sozusagen auf einer Schiene, in der wir immer tiefer in solche Wissenschaftsgläubigkeit hineinrutschen und immer tiefer in Rechtsvor- oder Vorschriften, juristische Vorschriften auch, in denen meine Bewegungsfreiheit immer deutlicher eingegrenzt wird. Und das ist etwas, was dem hat der heutige Vortrag auch gedient. Krise des Menschenbildes. Der Mensch ist undefiniert und wir brauchen ihn nicht so. Wir müssen ihn weder medizinisch, wir müssen ihn auch nicht juristisch in diesem Sinne so eindämmen. Ja, Transformation. Wir sind wandlungsfähig. Auf hin. Der Mensch lebt auf hin, auf Sinnziele hin, auf Gott hin. Ich habe das ganz am Schluss gesagt erst, ja, vielleicht, das kann man auch, Sie können mich auch mal zu einem deutlicher theologischen Thema einladen, das geht auch. Aber ich verstehe, ich habe immer auch nochmal den Hintergrund, ich habe Kant bemüht, weil wir da in einer großen Tradition sind, die bereits 300 Jahre, und das ist Aufklärung, das ist nicht Dunkelheit, das ist nicht Dunkelmännertum, ja, weiß, was der Mensch ist und was er auch gar nicht werden soll. Jemand, der sich und andere programmiert, bis alles am Schnürchen läuft, das ist nämlich Verzweckung. Der Mensch ist Sinn und nicht Zweck. Sinn ist Richtung, aber nicht Zweck anderer. Und da auf diesem Weg sind wir. Wir kommen in eine Verzweckung.
Ich würde gerne wissen, woher das überhaupt kommt, dass es diese Ideologien gibt. Sind die gesteuert oder kommt die aus einem Mangel?
Okay. Ich glaube, es gibt beide Dinge. Ich fürchte, dass es auch eine Steuerung gibt. Ist schwer zu sagen. Über TikTok werden die Jugendlichen angeleitet zu sagen, dass sie in einem anderen Körper sein wollen. Und man gibt ihnen Argumente, wie sie das gegenüber ihren Eltern vertreten. TikTok ist super. Wir machen Geld damit. Also es gibt sicher auch Fake-Informationen, die über... ja, vermutlich schon auch über Russland läuft schon vieles auch. Also da bin ich nicht sehr firm, da müssen Sie jemanden anderen einladen. Aber es gibt Desinformationen, die in dieser Richtung, die Verunsicherung von Jugendlichen sehr stark, die laufen, das sind große Interessengeber, entweder Geld oder Ideologie. Das sind beide, ist beides da. Aber tiefer, glaube ich, also wenn ich jetzt, da fahren wir auch mit der Stange im Nebel bis rum, weiß ich auch nicht. Aber tiefer ist es die Versuchbarkeit, die wir seit 400 Jahren haben, die medizinisch-technische Welt, die immer besser wird. Und weil sie besser wird tatsächlich, wir glauben, dass es auf irgendeine Weise erreicht jetzt mal wirklich nochmal die Unsterblichkeit. Und das leuchtet vielen Menschen ein, weil sie der Glaube ist, das Christentum könnte hier gute Dienste leisten und tut es auch. Also es ist nicht so, dass es nicht wirkt. Aber es muss sich nicht, es muss, andere müssen auch nicht. Aber das Christentum hat hier eine Schubkraft, die man deutlicher kennzeichnen muss. Wie bestehe ich meine Endlichkeit? Nicht nur wie bestehe ich sie gut? Wie macht sie, wie lässt sie mich frei? Also die christliche Antwort halte ich schon für die entscheidende. Nicht einfrieren, nicht optimieren, nicht externe Datenträger, als so ein Käse. Also ich kann es überhaupt noch nicht, ich verstehe gar nicht, wie man das wollen kann. Ich verstehe auch nicht, wie ich mit Chips meinen Körper aufrüsten soll, damit ich nicht, okay, ich kann meine Garagentür dann aufmachen durch eine Handbewegung, macht man ja jetzt schon. Ich kann alles Mögliche kann ich durch eine Handbewegung, indem ich bestimmte Chips habe. Ja, so what, oder? Also ich meine, so what? Brauche keinen Hausschlüssel mehr, auch gut. Aber das löst doch nicht das Rätsel meines Daseins, oder? Ja? Ja, ja.
Das ist die Urfrage.
Also man spricht also von der Evolution her, die Sprache ist religiös. Der Transhumanismus benutzt religiöse Chiffren, eindeutig. Also der geht in eine ganz sakrale Sprache. Das ist sehr gefährlich, weil er damit natürlich Hoffnungen auch weckt und Sehnsüchte anspricht. Sakrale Sprache, ja, ist die Unsterblichkeit, ist die Nichterkrankung, ist die Beherrschung unseres Umfeldes, das sind alles große Dinge, kann wenig mehr daneben gehen. Das sind schon Dinge, die viele Leute ansprechen. Also wenn sie nicht an ein Leben nach dem Tod glauben, ja. Wobei das Leben nach dem Tod, glaube ich, also wenn man in Religionswissenschaften glaubt, eine absolut durchgängige kulturelle Qualität ist. Es gibt keine Religion, die Toten sind nicht tot. In keiner Religion. In keiner Religion. Der Buddhismus hat eine gewisse Ausnahme, die will ich nicht diskutieren. Aber in keiner Religion sind die Toten tot. Die sind auf eine merkwürdige Weise auch etwas unstimmig manchmal, aber sie sind nicht tot. Und das ist jetzt nicht Glaube, das ist auch eine Art von Erfahrung. Es gibt nicht nur Nahtod, sondern es gibt Nachtoderfahrungen in vielen Religionen. Und das kann man auch mal ins Auge fassen. Das entspricht einfach einer kulturellen Tradition auch. Und zwar nicht, weil man sich selber bedrückt, sondern weil eine bestimmte Erfahrung damit verbunden ist. Und wenn die ausblutet, ja, dann kann ich mir natürlich schon vorstellen, dass ich auf irgendeine technische Weise, ja, mich selber überlebe. Nicht meinen Körper, den kann man auch nicht stabilisieren, aber irgendwo mein Denken sich konservieren lässt.
Vielen Dank noch einmal. Wollt ihr vielleicht zu den Tisch?
Ja, mein letztes kleines Opus wird immer kleiner, immer dünner. Ich habe vor einem Jahr in der Kleinen Zeitung Graz Kommentar pro in der Karwoche zu jeweils zu einer Frau in der Karwoche geschrieben. Also die Magd, die Petrus verrät, die Frau des Pilatus, wer ist es noch, Veronika natürlich, die Frauen am Straßenrand. Also wenn Sie wollen, können Sie das haben. Sieben Texte, hinten liegen auch welche, 5 €.
Ja. Nochmals vielen, vielen Dank für die weite Reise und für den wunderbaren Danke. Den Vortrag von der Frau Dr. Pollard, die nun
Chinesen
zur Matrix des biblisch gezeugten Glaubens. Der vorletzte, der Matrix, und noch der Vater Elias und 20. Kultur. Gut, vielen Dank Ihnen allen für den schönen Tag.
Wie spät ist es denn schon wieder? Ich schicke mal halb eins geht dann.
Ja.
Da komme ich locker hin. Ja, Transhumanismus steht uns aber bevor, das sage ich Ihnen als Auseinandersetzung. Es ist auch viel Fantasie dabei, verstehen Sie?